ARD.
Wir hatten ja so eine ganz verrückte Spende von einem australischen Millionär bekommen, der auch eine Textilfabrik in China hatte und uns 100.000 Winterjacken schicken wollte. Und keiner in Deutschland wollte diese 100.000 Winterjacken annehmen. Wir haben irgendwann gesagt, ja, wir sind so bekloppt, wir kriegen die verteilt.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon erlebt haben. Und heute mit einem, der die Welt, kann man sagen, immer ein bisschen besser machen möchte. Jeden Tag mit seiner Arbeit, lange bei Hanseatic Help und jetzt bei der Stiftung von Viva con Agua, also sauberes Wasser für alle. Arndt Burkhoff, moin!
Moin.
Burkhoff mit E wirst du geschrieben, aber das ist so ein Dehnungs-E.
Es ist ein Dehnungs-E, genau, richtig. Ich freue mich total, dass du das erkennst, weil ich viel häufiger Burkhoff angesprochen werde oder Böckhoff oder Bockhorst oder keine Ahnung was. Also ich habe schon Varianten gehört von meinem Namen, die sind abenteuerlich. Aber Burkhoff ist auf den Punkt.
Also eins mit Sternchen. Ja. Und das ist auch so ein Hinweis, hier ein norddeutscher Name auch, ne?
Das ist ein norddeutscher, ein ostfriesischer Name tatsächlich. In Ostfriesland, jeder, dem du da begegnest, der wird sofort wissen, ah, Burkhoff, ja, bist einer von hier. Außerhalb von Ostfriesland ist das anders.
Genau, und das Dehnungs-E, das gibt es ja manchmal, Itzehoe ist ja auch so ein Dehnungs-E, ja. Bad Oldesloe und so. Ne?
Genau, ja, es gibt auch in Westfalen, Soest, Coesfeld, ja.
Stimmt.
Also, mir wird das immer als westfälisches Dehnungs-E verkauft.
Aha, aber du bist ostfriesischer, gedehnter sozusagen, genau. Vor 10 Jahren, ziemlich genau vor 10 Jahren, ja, hattest du eine Erweckung in den Messehallen.
Eine Erweckung, ja. Ja, das war schon ein spezieller Moment auf jeden Fall, ja. Da bin ich, ich glaube, wie viele andere, zum Höhepunkt der damals sogenannten Flüchtlingskrise, als eben sehr, sehr viele Menschen nach Europa kamen und sich auf diesen extrem harten, schweren Weg machten, wusste ich auch nicht so richtig, was kann ich jetzt tun, was soll ich machen, und war da Anwohner in Nähe der Messehallen, wohnte da so im Karo-Viertel und dachte, ich weiß nicht so richtig was, und vielleicht bringe ich erstmal Klamotten in die Messehalle, die dann gerade die Türen aufmachte, dass so ein paar erste Leute sagten, ey, wir können da ja mal so Sachspenden sammeln, Kleidung sammeln für die Menschen, die herkommen und nichts mehr bei sich haben. Und bin dann einen Tag hingegangen, da waren noch ganz wenige Leute da, also war so mit einer der ersten Leute, die was hinbrachten, und bin dann jeden Tag wiedergekommen und länger da geblieben.
Was hast du denn gebracht?
Oh, was waren das? Das habe ich lange nicht drüber nachgedacht. Das waren aber wahrscheinlich schon ziemlich ausgeleierte, ehrlicherweise, T-Shirts und Pullover. Und auch, glaube ich, 2, 3 Hosen waren es mit Sicherheit auch. Und das waren auch dann die Sachen, die immer gebraucht wurden. Es kamen ja dann überwiegend auch jüngere Männer zu der Zeit, dann irgendwann ja auch mehr Familien mit Kindern. Aber das war dann oft so, dass Kleidung für Männer, bis heute ist das ja oft auch noch ein Thema, das fehlt immer am meisten bei den Sachspenden.
Das heißt, du bist da hingegangen mit deiner Kleidung, wie alle anderen auch, bist aber hängen geblieben. Das heißt, irgendwas hat dich da angezündet.
Ja, absolut. Also vielleicht noch Kontext, zu der Zeit bin ich gerade frisch nach Hamburg gekommen, weil meine damalige Freundin, heutige Frau, hier arbeitete, und ich so mir dachte, ich muss mal dann hier jetzt mal einen Job suchen, damit diese Beziehung eine Zukunft hat. Mhm. Und war so, hatte nichts Besseres zu tun, offen gestanden, als mir entweder einen Job zu suchen oder mich gemeinnützig zu engagieren, und habe das dann sehr, sehr ausgereizt. Habe mich dann nicht so intensiv um die Jobsuche mehr gekümmert, sondern war arbeitslos, aber voll beschäftigt durch das Engagement dann, dass ich dann da tagtäglich mit vielen Tausenden dann ja irgendwann machen durfte.
Auch sinnstiftend natürlich.
Absolut, absolut. Ja, das war also für mich natürlich auch eine Phase so, ich war so in der Orientierung, was mache ich jetzt als nächstes, was kann ich gut, was will ich eigentlich, was treibt mich eigentlich an. Und für mich, das mag ich kaum laut sagen, aber für mich war das auf eine ganz abstruse Art eine glückliche Fügung, weil ich dann merkte, ey, dieser soziale Bereich, dieser zivilgesellschaftliche Bereich, also meine Kraft und meine Energie und das, was ich vielleicht kann, für andere Menschen einzusetzen, zusammen mit anderen Menschen, ist ja vielleicht genau das Richtige für mich.
Und das war ja erst der Anfang, und darüber sprechen wir heute so, über Viva con Agua, über Hanseatic Help. Also 10 Jahre bist du jetzt bummelig in Hamburg, ne? Ungefähr?
Gut 10 Jahre.
Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Bist ja schon gefühlter Hamburger. Alster oder Elbe?
Voll Elbe.
Warum?
Also ich wohne inzwischen auf Wilhelmsburg, in Wilhelmsburg, also
auf umflossen
von der Elbinsel. Willytown, wie der ein oder andere auch sagen würde. Und ich lieb's total da. Also wir sind da super happy, wohnen da am Inselpark, haben Spielplätze drumherum. Also wir haben zwei kleine Töchter. Insofern ist das toll. Und ich liebe halt da echt die Elbe. Das ist so für mich ein bisschen dynamischeres Wasser, das mag ich.
Welche Art von Wilhelmsburg ist das? Es gibt ja das Wilhelmsburg mit Schafen.
Ja.
Es gibt das mit den SUVs vor diesen prachtvollen Villen.
Ja.
Es gibt das multiethnische, dieses Rougher-Hafen-Ding und das Iber-Wilhelmsburg. Wo bist du da so?
Also wir sind tatsächlich in einem Stück von diesem Iber-Wilhelmsburg am Inselpark. Das ist echt so ein bisschen Bullabü. Also wirklich super, super nett und Spielstraße und die Kids touren von morgens bis abends jetzt im Sommer da auf der Straße. Also schon die etwas entspanntere Ecke. Aber echt diese Vielfalt, die es tatsächlich in Wilhelmsburg gibt, mit den Quartieren von Kirchdorf Süd, Dreierstiegviertel und echt auch Moorwerder. Wenn ich da mal hinjogge oder mit dem Rad hinfahre, ist das ja wie bei mir in Ostfriesland hinterm Deich. Ne? Also ich liebe das total.
Es gibt ja einen Deich.
Ja, ja,
da gibt es ja diese Bunthäuser-Spitze. Ne? Und so.
Also ist, für mich ist das wie ein Kurzurlaub, wenn ich mal 2 Stunden dahin fahre.
Ich habe einmal eine Tour, eine Radtour rund um Wilhelmsburg gemacht. Das sind ja auch 40 Kilometer oder so. Also wirklich über Stock und Stein, durch einen Hafen. Es ist mega.
Also Wahnsinn. Ist also so viel Vielfalt auf so einer kleinen Elbinsel ist wirklich fantastisch. Ja.
Du kommst ja aus dem Getränke-Business auch, ja, mit Laut und Leise, mit Wasser. Fritz oder Astra?
Astra Kiezmische mag ich gerne. Ich würde immer tendenziell ein anderes Bier nehmen als Astra. Ich finde Astra ist eine total tolle Marke, aber das Bier ist nicht mein Favorite. Aber Fritz ist natürlich auch super.
Fritz ist euch ja auch ein bisschen verwandt. So.
Ja.
Getränk lange, mit Haltung, so ein bisschen.
Absolut. Lange, lange, von Anfang auch haben wir uns immer sehr unterstützt von Anfang an. Sowohl Hanseatic Help früh unterstützt, als auch Viva Con Aqua. Also das ist schon toll, was wir hier für Unternehmen in Hamburg mit guter Haltung haben.
Ja. FC St. Pauli oder HSV?
FC St. Pauli. Also als jemand bei Viva Con Aqua, wir heißen ja, unser Verein heißt ja nicht ohne Grund Viva Con Aqua de St. Pauli. Also daraus sind wir hervorgewachsen. Mhm. Aber wenn ich ganz ehrlich sein muss, ich komme aus Ostfriesland, ich bin mit Werder Bremen in den 80er, 90ern mit der erfolgreichen.
Hier nicht so ganz laut sagen, glaube ich.
Ich muss dazu stehen. Also lebenslang Grün-Weiß plus große Sympathie für St. Pauli.
Oha. Zwei Hamburger, Helmut Schmidt oder Angela Merkel?
Helmut Schmidt. Ich bin selber auch Soze, kann ich sagen, stehe ich zu. Und daher eher Helmut Schmidt, wobei 2005 war ich jetzt alles andere als begeistert, als sie gewählt wurde dann letztlich und Kanzlerin wurde. Und zum Ende ihrer Kanzlerschaft muss ich sagen, das war schon doch respektabel, wie sie so eine schwere Aufgabe 16 Jahre in auch nicht einfachen Zeiten gemeistert hat. Also habe viel Respekt vor ihr gewonnen, ja.
Und ihr Satz, der in dem Moment gemeint war, aber das steht ja auch für Hanseatic Help so ein bisschen, ne? Wir schaffen das.
Ja. Das war ein Moment, wo ich sagte, Chapeau und Respekt, Frau Merkel, Frau Dr. Merkel, dass Sie in dieser Phase sich trauen, das zu sagen. Und das ist heute natürlich hoch umstritten und alle sagen, ja, das hätte sie nicht sagen dürfen. Ja, und sie hat Tür und Tor für Menschenmengen geöffnet. Und ich finde immer noch, das war einer ihrer stärksten Momente, weil sich meines Erachtens zwei Sachen kombiniert haben. Eine ethisch-moralisch richtige Haltung zu der Verantwortung, die man in dem Moment hat. Und aber auch so dieses, was wäre denn passiert, wenn sie gesagt hätte, ja, jetzt machen wir hier als Deutschland mal die Grenzen zu. Also was wäre denn dann in Österreich, in Ungarn auf der ganzen Folge von Fluchtroute zum Beispiel passiert? Also diese Idee von, wir machen jetzt mal die Grenzen zu und schließen die Augen, wäre ja also völlig abstrus ausgegangen insofern.
Aber es war ja ein Startpunkt, ein Appell an zivilgesellschaftliches Engagement. Wir schaffen das. Also wir krempeln jetzt mal die Ärmel hoch und wir machen das.
Ja.
Das ist schon so ein.
Und das fand ich einerseits, also das, was natürlich stark daran war, war zu sagen, das ist jetzt eine Phase, da müssen wir gemeinsam zusammenstehen. Da kann man jetzt nicht nur auf Politik, Verwaltung, auf Wirtschaft, auf Zivilgesellschaft, auf wen auch immer zeigen, sondern das müssen wir jetzt alle zusammen wuppen, weil das jetzt eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Gleichzeitig ist es natürlich so, das passiert dann natürlich auch öfter in großen Krisen, dann zeigt man so ein bisschen auf die Zivilgesellschaft, hey, jetzt tragt mal dazu bei. Und es wäre natürlich auch dann gut gewesen, wenn Politik dauerhaft und langfristig, glaube ich, mit Blick auf Integration und Haltung einen konsequenteren Beitrag auch geleistet hätte. Also die Jahre danach mit Diskussionen mit, ich kann mich erinnern, Herrn Seehofer und Co., die dann ja sehr schnell sehr hart geschossen haben. Da hätte man auch dieses Wir schaffen das gemeinsam konsequenter leben können.
Westfield oder Isemarkt?
Ich bin da jetzt einmal letztens durchgespielt durch das Westfield. Also Isemarkt ist schon.
Als mal gerade kein Feueralarm war, ne?
Ja, ja, genau. Ich fühle mit tatsächlich diesem Argument, dass, also sowas wie Westfield zieht natürlich viel Aufmerksamkeit von anderen Orten weg und Innenstadt und andere Orte müssen auch irgendwie sehen, wie sie klarkommen in Zeiten des Onlinehandels. Also ob das jetzt so notwendig ist, dass es da so ein großes Einkaufszentrum gibt, das weiß ich auch nicht. Isemarkt ist natürlich toll, aber auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen Disneyland, ne?
Oder? Es ist schon, taucht in Touristenführern auf. Also ja, nicht ganz so unrecht wahrscheinlich. Ja.
Also, aber es ist aber trotzdem ist toll. Schön, also was man da alles kriegt, ja, und da lang zu schlendern unter der U3 ist schon toll. Ja.
Und in Wilhelmsburg, wo kaufst du denn da bei euch ein?
Auch ganz unterschiedlich. Es gibt ja das Luna Center, was so ein bisschen der Knoten an der S-Bahn ist, wo es irgendwie alles gibt. Mhm. Da ist ja dann auch Wochenmarkt gelegentlich. Ansonsten im Reiherstiegviertel, da gibt es auch alles Mögliche, was man braucht.
Und wie sind so die Leute in deiner Hood? Also wie fühlt sich das an?
Bei uns in dieser Mikrolage rund um den Inselpark, das ist dann auch eine ganz gute bunte Mischung. Also da gibt es ja aus nahöstlichen Ecken eher die Communities. Dann gibt es ein bisschen eher die alteingesessenen Wilhelmsburgerinnen, die da auch in den kleineren Häusern schon länger wohnen. Plus halt jetzt auch mehr Leute, die aus, ich sag mal, den Szenestadtteilen Altona, Ottensen und so weiter jetzt auch dann langsam rüberziehen.
Bist du ja auch.
Ich ja auch, genau. Ich gehöre ja zu diesen Innenstadtflüchtlingen. Genau, nein, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber das ist, momentan ist das eigentlich eine ganz nette Mischung. Also auch so merkt man das in der Kita, da kommen echt die Leute wirklich aus allen Ecken und Kanten der Stadt oder der Welt und das ist cool, das ist schön.
Ich glaube, viele im Norden von Hamburg, also nördlich der Elbe, waren noch nie in Wilhelmsburg, weil das ist ja so weit weg.
Ja, über der Elbe ist ja Bayern oder so, ne? Hab ich mal. Genau. Ich habe da so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu. Auf der einen Seite, ich denke, das ist so wenig Wertschätzung für Wilhelmsburg, die total verdient wäre vielleicht, dass sich mehr Leute da mal hinbegeben und der Inselpark mit Kletterhalle und Sportmöglichkeiten und ist also wirklich vielfältig und cool. Ne, Moorwerder haben wir drüber gesprochen, für Radtouren und so, mega. Andererseits denke ich so, ja gut, ist ja auch gut, wenn nicht alle dahin wollen und hinziehen wollen, dann ist es für die, die da wohnen, vielleicht noch ein bisschen länger etwas erschwinglicher als anderswo.
Mhm. Wilhelmsburg ist ein besonderes Stück Hamburg. Was magst du an Hamburg? Also bist du nur der Liebe wegen hergekommen oder hast du gesagt, nee, Hamburg ist hat coole Vibes, also das kann ich mir hier vorstellen.
Also das ist bei mir selber eine ganz schöne Reise gewesen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mal davor in Kiel studiert und wenn man in Kiel wohnt und studiert, dann ist Hamburg immer so ein bisschen zwiespältig, weil man fühlt sich in Kiel manchmal so ein bisschen als so ein Anhängsel irgendwo in der Peripherie, weil also wenn HamburgerInnen in Kiel studieren, dann signalisieren die das einem auch, dass sie ja auch nur aus Versehen in Kiel gelandet sind.
Ist das so? Gibt es da so eine Hamburger Arroganz?
Ja, schon so ein bisschen. Das hatte mein Studium schon so manchmal so ein bisschen, dass so, eigentlich wollte ich ja nach Hamburg, aber wollte ich ja da bleiben. Jetzt muss ich 3 Tage, 4 Tage die Woche nach Kiel fahren. So. Und am liebsten auch am Donnerstag wieder weg nach Hamburg. Und ich hatte deswegen so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu Hamburg, auch so ein bisschen länger. Aber habe dann auch gerade durch diese krasse Zusammenarbeit dann im Sommer 2015 mit so vielen Leuten in der Stadt, die so konstruktiv zusammengekommen sind, habe ich das total schnell dann ins Herz geschlossen und gemerkt, es gibt so eine ganz andere Seite als dieses so ein bisschen distanziert Hanseatische, was ich vorher vielleicht hatte. Diese gewisse Selbstgefälligkeit so. Das hat sich komplett gedreht. Und jetzt muss ich sagen, also wir haben natürlich auch mal in den letzten Jahren überlegt, gäbe es noch mal einen anderen Ort oder so? Und wir sagen, nee, wir sind so durch und durch hier angekommen und wollen hier bleiben, weil hier bei allem, was man auch mal doof finden kann, hier funktioniert dann doch relativ vieles, finde ich, ganz gut. Im Verhältnis auch zu anderen Orten, wo es echt dann chaotischer ist.
Also Berlin hört man ja immer so Schreckensgeschichten, die S-Bahn fährt nicht, die U-Bahn fährt nicht.
Das passiert einem in Wilhelmsburg auch manchmal. Ja, ist es so. Aber das ist dann schon ab und zu so, dass man da lieber noch ein bisschen mehr Zeit einplant. Aber nein, im Großen und Ganzen finde ich, in Hamburg gibt es so eine gute, stabile Grundhaltung, die ja eher auch zugewandt ist gegenüber der Welt als Tor zur Welt und gegenüber Menschen von anderswo und eher so einen pragmatischen Ansatz von, ja, komm, dann müssen wir zusammen eine Lösung finden und nicht meckern, sondern machen. Das mag ich. Das ist mir sehr nahe.
Du kommst ja, apropos Schafe, vom Land, ne? Du bist ostfriesischer Bauernsohn.
Ja, voll.
Und hast richtig auch was mit Tieren zu tun gehabt?
Ja, wir hatten Kühe, Pferde, auch mal Hund und Katze und so. Also ja, das ist so richtig so ein ganz alteingesessener ostfriesischer Milchvieh-Bauernhof primär gewesen, aber auch immer mit Pferdezucht. Also das, es war schön, da groß zu werden.
Und wie heißt der Ort, wo du herkommst?
Also der ganz kleine Ort heißt Klostermude. Das sind aber auch nur 7 Häuser. Das gehört zu Driva, das ist der nächste Ort. Und die Gemeinde heißt Westoverledingen.
Ah.
Und wenn jetzt jemand wissen möchte, was es denn hier gibt, was man kennt, die Stadt Leer ist das.
Ah, Leer.
Leer kennt man vielleicht so zwischen Oldenburg und holländischer Grenze.
Also das ist dreimal in der Nähe von,
und das ist in der Nähe von Oldenburg und das ist in der Nähe von Bremen.
Es ist ja so, in der Landwirtschaft, man wundert, also für mich als Stadtkind ist das echt schräg, man kommt kommt vor die Tore von Hamburg und kommt so in landwirtschaftliche Dynastien, in Familien. Und da ist es noch immer, auch ein bisschen patriarchal auch noch so, dass der älteste Sohn den Hof übernimmt. Wie war das bei euch in der Familie?
Oh, das ist ein ganz, also interessantes Thema. Also das eine vorweg, dieser Betrieb, der sehr lang, also den gab es über hunderte von Jahren wirklich, ne? Also auch so ein ganz, ganz stabiler, guter und auch früher sehr großer Betrieb. Heute wäre der klein unter der veränderten strukturellen Lage der Landwirtschaft. Also mein Vater, der auch nicht der Älteste war, hat es dann aber übernommen von seinem Vater und hat dann die Hoffnung gehabt, dass eines seiner vier Kinder, also ich habe drei Geschwister, das dann weiterführt. Aber wir zwei Mädels, zwei Jungs, keiner von uns wollte das
weitermachen.
Nee. Sehr lange zum Leidwesen natürlich von meinem Vater, der mit Leidenschaft Züchter ist, also jetzt langsam dann nicht mehr, aber war. Und das ist schon natürlich schade.
Für dich keine Option?
Nee, für mich war es ganz früh keine Option. Ich hab da gerne dann mal mitgeholfen, aber ich habe so gemerkt, also es ist ja bei Milchviehwirtschaft auch echt speziell. Du bist ja so gebunden an den Hof, weil du hast die Kühe, die müssen morgens, abends gemolken werden. Das ist so. Und das war für mich immer so ein Gefühl von, das ist keine Freiheit, sondern es ist eher Gefängnis in gewisser Weise, dass man daran dann so gebunden ist. Und ich hatte auch, glaube ich, kein besonderes Talent dafür. Also, weiß ich nicht. Also ich glaube so, wenn man dann so diesen züchterischen Blick hat und dann so diese Affinität und was könnte passen, das fand ich dann auch interessant, aber ich hatte keine.
Aber hättest du noch so die Skills, also so melken und so?
Das würde ich schon hinkriegen. Ob das jetzt für eine Großfamilie reicht, die Milch, weiß ich nicht, aber ich würde es, glaube ich, schon erstmal hinkriegen. Ich könnte mich nützlich machen, ja.
Du bist ja jemand mit einem idealistischen Job, kann man ja schon sagen, in der Stiftung Viva Can Agua. Du hast auch ein T-Shirt an, da steht drauf Water for All, also yes. Wasser für alle. Das heißt, du, das ist nicht nur ein 9-to-5-Job, sondern du lebst das, du bist das. Bist du das immer den ganzen Tag? Bist du denn also in Tüttelchen woke? Also sagst du denn, hätte ich jetzt hier eine kapitalistische Limonade stehen? Irgendwie hättest du mit den Augen gerollt? Oder wie reagiert deine Umgebung? Also hast du eine hohe Sensibilität für ethische Themen?
Ich habe, glaube ich, eine hohe Sensibilität dafür. Ich habe, glaube ich, aber einen guten Filter, nicht in jedem Kontext den Menschen erklären zu müssen, wie sie es machen müssen. Mhm. Also weil das ist für mich so. Also wir stehen halt auch total stark, also deswegen liebe ich Viva Con Agua, das kommt für mich auch aus dieser, das war da, so ähnlich hat Hanseatic Help auch getickt, dieses Pragmatische und dieses Verbindende und dass man konstruktiv gemeinsame Lösungen finden und dieses polarisierend zu sein und Leuten zu erklären, wie sie es besser machen müssen, weiß ich nicht, also ist nicht so mein Ansatz. Deswegen, ich würde es vielleicht mal mit einem Zwinkern dann kommentieren, wenn jetzt ich will jetzt kein Produkt nennen, aber wenn jetzt das, was du beschrieben hast, da wärst, würde ich es vielleicht mit einem Zwinkern kommentieren, aber ich würde jetzt nicht ernsthaft dir erzählen, warum zur Hölle du das trinken kannst.
Ja. Mhm. Im Internet schreibst du über dich, du bist überzeugter Kieler Langzeitstudent gewesen. Wie lange und was?
Wie lange? Ich habe angefangen, so lange. Ich fange mal vorne an. So, jetzt vorne. Ich habe zwei Semester Jura studiert, habe gemerkt, dass, also jetzt inzwischen denke ich, hätte ich das mal weitergemacht, das ist schon eigentlich im Nachhinein voll spannend. Das hätte mir jetzt auch manchmal noch mehr genützt vielleicht. Habe dann aber nach zwei Semestern gemerkt, so als so dieser Bauernjunge, der dann in die etwas größere Stadt kommt mit 300 Kommilitonen damals, ich war überfordert davon, von dieser, so als Mini-Individuum in so einer großen Masse, da kam ich einfach erstmal nicht mit klar. Und habe dann abgebrochen, habe echt überlegt und habe mich dann an meine Liebe für Geschichte und Politik erinnert und habe dann Geschichte und Politik studiert. Und das ging auch erstmal gut los. Und dann habe ich aber angefangen, im Studium nebenher zu jobben, habe so Callcenter-Jobs und solche Sachen gemacht und habe immer so einen Tick zu gut verdient, um so einen hohen Leidensdruck zu behalten. So, dass ich dann so, ach Gott, ich arbeite mal ein bisschen mehr, komme ich gut über die Runden und habe das Studium irgendwann schleifen lassen. Und
dann wurde das plötzlich zweistellig.
Wurde so, ja. Das wurde also gut zweistellig.
Ich habe auch lange Theologie studiert, habe auch mal gearbeitet und das Semesterticket war auch ein Argument.
Ja.
Also einfach weiter eingeschrieben zu sein.
Du hast und ich habe dann gab es ja irgendwann diesen ganzen Wechsel von so Bachelor-Master, von Magister-System auf Bachelor-Master-System. Und dann hieß es irgendwann, und das war gut so für mich, so jetzt irgendwann bitte deinen Magister fertig machen, sonst wirst du auf Bachelor umgeschrieben. Und das war so, das jetzt nochmal zu machen, also dann müsste ich ja dann nochmal einen Master machen und dann habe ich echt nochmal mich zusammengerissen und habe es dann auch sehr gut beendet. Also das war am Ende dann auch, ich habe es dann auch gut fertig gekriegt, aber es war dann nochmal eine krasse Überwindung, weil ich auch da so lange unschlüssig war, ja was mache ich denn dann, wenn ich dann Historiker bin? Gehe ich ins Archiv oder also so, das war nicht so ein klares Berufsbild, was sich daraus ergibt. Habe damit lange gehadert Aber habe es dann fertig gemacht und dann haben sich Dinge gut gefügt.
Du hast gerade schon gesagt, du hast im Callcenter gearbeitet. Hast du das gern gemacht? Ich meine, da rufen ja nur Leute mit Problemen an eigentlich.
Ja, ich fand das, also es war natürlich nicht nur Sahnetorte, ne? Also das war schon auch anstrengend und phasenweise irgendwie konfrontativ, aber ich habe eigentlich so eine Grundsympathie für Menschen. Also ich mag auch, ich rede gern mit Menschen und ich lerne gerne Menschen kennen. Und da hast du ja, das war so immer so DSL, damals noch DSL-Vertrieb, ne? Also Internetanschlüsseverkauf. Ja. Und da hast du ja mit Leuten aus allen Ecken und Kanten der Gesellschaft gesprochen. Und das fand ich immer auch interessant. Also das hat mir ein Stück weit Spaß gemacht. Und natürlich dieser innere Antrieb so, ja ey, wenn ich dann jetzt mal schaffe, jemanden zu überzeugen, der vielleicht erstmal skeptisch ist, dann ist das ja immer so ein kleiner Sieg vielleicht auch mal. Was dann auch mit ein bisschen Prämie, also auch mein Gehalt durchaus ein bisschen besser noch gestaltet hat. Das war also, hat mich motiviert.
Hast du auch was Krasses da mal erlebt? Also ich meine, das kann ja auch emotional zur Sache gehen. Ich kenne mich in Callcenter-Situationen, wo ich komme dann natürlich irgendwie auch und sitze erstmal eine halbe Stunde in der Warteschleife. Das
nervt total, ja. Also verstehe ich auch nicht, selbst wenn ich jetzt selber mal in der Warteschleife und dann, also ich muss mich sehr an meine alte Zeit erinnern, um mich dann den Kolleginnen, den damaligen jetzt gegenüber nicht irgendwie daneben zu benehmen. Aber ja, es gab schon sehr konfrontative Situationen, aber die ich dann für mich, also was ich total gelernt habe, ist natürlich damit dann moderierend umzugehen und versuchen ausgleichend zu sein und versuchen zu vermitteln, ey, bitte differenzieren zwischen, ich versuche jetzt ihnen zu helfen und wenn sie mich anschreien, wird der Lösungsweg kein bisschen besser, also bitte lassen Sie uns da zusammenarbeiten. Dadurch habe ich auch ganz viel gelernt. Also ich würde sagen, diese Callcenter-Zeit war eine total gute Schule für Kommunikation mit in unterschiedlichsten Leuten, in unterschiedlichsten Spannungssituationen. Hat mir echt geholfen.
Und jetzt als User, wenn du anrufst, gibt es da so einen Move, den du uns empfehlen kannst?
Also man muss sich vorstellen, da sitzen Leute, die da haben auch mal ihre 9-Stunden-Schicht und die haben ein Telefon nach dem anderen. Dann müssen die sich kurz mal auf Pause stellen, wenn sie eine rauchen oder irgendwie auf Klo wollen und die haben eine hohe Taktung, hohen Druck. Und wenn man sich da kurz reinversetzt, ist es vielleicht gut, freundlich zu starten, selbst wenn das Problem noch so groß ist. Weil meine eigene Erfahrung, man ist bereiter, besser zu helfen, wenn man nicht gleich angeschrien wird. Das ist definitiv ein hilfreicher Ansatz.
Lass nochmal auf das Jahr 2015, also vor 10 Jahren, zurückkommen. Da kommen eben plötzlich viele Geflüchtete, vor allem aus Syrien, viele auch aus Ländern Afrikas. Und du sitzt zu Hause und bringst deine alten Pullis und so, gehen so Klamotten für Männer. Und dann denkst du hier, das ist so ein Kairos, sagt man so ein Moment, der... Da komme ich zum Klingen, also der zündet mich an. Und dann, wie hat sich das denn verstetigt? Du warst ja Gründungsmitglied von Hanseatic Help.
Ich glaube, das Besondere war, dass es diese riesige Halle gab, diese riesige Messehalle, die natürlich mit ihren 7500 Quadratmetern oder was das waren, auf der einen Seite, das war so ein Möglichkeitsraum. Da konnten so viele Leute zusammenkommen und man hatte so schnell so ein Gefühl von, boah, wir sind so ein großer Teil dieser Stadtgesellschaft. Wir können jetzt hier diese Sachspenden sortieren in bestimmten logistischen Strukturen, so aufclustern, dass man sie dann hinterher auch wieder findet, so wirklich nach Bereich Männer, Frauen, Hygiene, Babys, Kinder, verschiedene Größen und so weiter, T-Shirt, Pullover, Hose, you name it, so alles Mögliche. Und da zu merken, für mich war das wirklich so, in diesen von Tag zu Tag zu merken, noch mehr Bereiche dieser Halle werden genutzt. Nach, ich glaube, 4 bis 6 Wochen war die Halle voll. So 7500 Quadratmeter gefüllt mit Sachspenden, Millionen von Sachspenden. Und es kamen täglich teilweise tausende Leute zum Helfen und zum Spenden bringen. Das war so ein Gefühl von, wie krass ist es eigentlich, wenn Leute an einem Strang ziehen. Und das hat mich total gefesselt. Dieses, da kommen Leute und stellen jetzt das Thema mal, wir müssen das zusammen schaffen. Also wirklich, wir schaffen das, wir müssen das zusammen lösen, diese Herausforderung. Wir wissen nicht genau, was wir am besten tun können, aber wir kommen hier erstmal zusammen und packen an. Das hat mich, glaube ich, auch in dieser Phase, wo ich selber so ein bisschen unsicher war, wo will ich jetzt eigentlich hin, total angetrieben und angezogen und mir dann schnell auch so ein Gefühl gegeben, ey, ich mit dem, was ich kann, also ich hatte immer so das Gefühl, ich kann so viele Sachen so ein bisschen, aber nichts so richtig. Ja, so ein bisschen Generalist. So. Und dachte ich, aber ich kann hier trotzdem mich sinnvoll einbringen, indem ich in verschiedenen Bereichen supporte, Leute zusammenbringe. Dann irgendwann bin ich mehr auch in diese Rolle, so Außenminister zu sein, also in Kontakt mit äußeren Akteuren wie dann Sozialbehörde, anderen Vertreterinnen aus Politik.
Ja, Hanseatic Help wurde ja zu so einem Player dann auch.
Genau, wir wurden ja, wir waren halt so schnell so groß, dass dann ja auch es wichtig war, dass nicht nur wir selber die Spenden vor Ort verteilen, sondern dass ganz viele andere soziale Organisationen gesagt haben, ey, voll gut, da werden die Spenden zentral gesammelt. Wir kommen und holen das, was wir brauchen, oder ihr bringt uns das in die geflüchteten Unterkünfte in der ganzen Stadt, teils ja auch über Hamburg hinaus. Dann haben wir irgendwann angefangen, internationale Hilfstransporte zu organisieren. Und weil das ja, genau, es war ja so eine Bewegung, die anfing als Kleiderhalle Messehallen. Also das hat, irgendjemand hat dann so diese Facebook-Gruppe so genannt, in der alles organisiert wurde. Und das war dann erstmal Kleiderhalle Messehallen. Und aber aus so einer Kern-Orga-Gruppe, die sich so ein bisschen mehr um so die Hintergründe versucht haben zu kümmern, war dann irgendwann klar, ey, wir müssen jetzt einen Verein gründen, wir müssen eine Struktur schaffen, weil wir haben solche Werte bekommen an Sachspenden, aber auch Geldspenden. Da kamen ja Leute vorbei und drückten uns einen Umschlag mit 1000 Euro in die Hand und sagten, ey, super, was ihr macht. Und irgendwann waren wir so, ey, Gott, wir haben hier so viel Bargeld, das ist ja so, nicht, dass wir irgendwann so irgendwie des Schwarzgelds verdächtigt werden. Wir brauchen eine Struktur. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das auf Dauer anlegen, und auch so, wir haben ja mit ganz viel mit international herkommenden Menschen zu tun, Geflüchteten, die jetzt nicht notwendigerweise alle Englisch sprechen, aber lass uns einen Namen finden, der besser verständlich ist, auch für Menschen außerhalb Hamburgs.
Besser als Kleiderkammer
Messehallen, das ist ein sehr, sehr deutscher Name. So, und dann so dieses hanseatische Hilfe, das war für uns so, wir wollen helfen, Hilfe leisten, und hanseatisch, das ist das, was uns als Haltung, als Wesen prägt. Und dann war so, Hanseatic Help ist doch nett. Mhm. Immer mit diesem Untertitel, was wir uns im Logo auch so dann so reingeschrieben haben, einfach machen.
Das war ja genau so. Einfach. Und das gibt es jetzt seit 10 Jahren, ja, Hanseatic Help, die feiern ja auch dann Geburtstag. Ja. Und die Anforderungen wurden dann ja auch immer andere. Und das ist ja kein Strohfeuer eben gewesen, sondern das hat ja sich verstetigt. Und es ist ja so, am Anfang können sich alle auf eine Sache einigen, einfach anpacken, einfach machen, einfach Kleider sammeln. Ja. Und dann wird es ja auch, dann kommen ja möglicherweise auch unterschiedliche Perspektiven auch mal.
Voll, ja. Ja, also genau, das war natürlich, das ist ja auch ein Weg jetzt, die 10 Jahre von also großen Erfolgen, aber auch immer wieder großen Herausforderungen. Dann gerade, wenn so eine Organisation sich professionalisiert, man Strukturen einfügt und sagt, war ich dann sehr schnell auch und sagte, ey, wir werden bald Hauptamt brauchen. Wir werden nicht nur nicht nur Ehrenamtlerin, sondern irgendwann brauchen wir einen Kern von hauptamtlichen Leuten, die das zusammenhalten. Das war anfangs auch durchaus diskutiert, weil das viele nicht so wollten, diesen Wechsel aus diesem ehrenamtlichen Spirit in so eine Professionalisierung. In Anführungsstrichen. Das waren auch da gab es auch Reibungen in den Anfangsjahren mal, aber das hat sich immer wieder bei Hanseatic Help so der Sache untergeordnet, entwickelt, dass da inzwischen ein hauptamtliches Team ist, das was total toll ist, auch mit Langzeitarbeitslosen zum Beispiel zusammenarbeitet oder auch mit Bundesfreiwilligendienstlern, also auch sozusagen eher sozialen Beschäftigungsverhältnissen. Dann natürlich, wenn wir auf die letzten 10 Jahre gucken, das Thema Ukraine-Hilfe kam jetzt ja in den letzten Jahren total stark auf uns zu. Also sowohl für Geflüchtete aus der Ukraine hier wiederum stärker Sachspenden zu mobilisieren. Auch diese Kooperation mit Kiew zum Beispiel, auch da Hilfstransporte in die Ukraine zu organisieren. Vor allen Dingen aber auch, und das war uns von Anfang an wichtig zu sagen, es geht nicht nur um Geflüchtetenhilfe. Es geht uns darum, dass Menschen mit materiellen Bedürfnissen, mit einem Unterstützungsbedarf Unterstützung bekommen sollen. Und das war dann auch sehr früh sehr wichtig, uns zum Beispiel für Obdachlose in Hamburg und darüber hinaus auch zu helfen. Um gar nicht in diese Debatten zu kommen, so, was ist mit unseren deutschen Obdachlosen? Nein, darum geht's nicht. Nee. Jeder Mensch hat eine Würde und hat den Anspruch, dass wir seine Würde verteidigen, und dafür setzen wir uns ein.
Genau. Manchmal gibt es auch Widerstände oder Herausforderungen. Und an welche besonders wertvollen Momente gerade aus diesen ersten Jahren erinnerst du dich, von denen du dann zehrst und du sagst, dafür mache ich das?
Ah, es gab ganz, ganz viele unglaublich magische Momente. Ich glaube, für mich waren so Highlights, die ich persönlich erleben durfte. Ich weiß, wir haben früh angefangen, dann auch so mobile Spendenausgaben in Geflüchtetenunterkünften zu machen. Zum Beispiel in der Dratelnstraße in Wilhelmsburg tatsächlich, jetzt, wo ich wirklich jetzt gerade zufällig dann jetzt auch um die Ecke hingezogen bin. Oder beim HSV um die Ecke gab es ja auch eine größere in der Schnackenburgsallee. Ne? Da dann hinzufahren, zu organisieren, dass man an einem Tag für 600, 800 Menschen Sachspenden mitbringt und versucht, dass die alle so versorgt werden, weil dann kam ja auch dann der erste Winter und es war klar, es waren teils Zelte, keine gute Ausstattung, also wirklich Wärme im Winter, großes Thema in dem ersten Winter 15, 16. Da irgendwie nach so einem Tag mit zig Ehrenamtlern das durchgerockt zu haben und so dieses, boah, wir haben heute richtig was verändert für die Leute. Das war stark. Und eine völlig wilde Sache war ja dann in diesem ersten Winter, ich weiß nicht, das war so Januar, Februar, wir hatten ja so eine ganz verrückte Spende von einem australischen Millionär bekommen, der auch eine Textilfabrik in China hatte und uns 100.000 Winterjacken schicken wollte. Und keiner in Deutschland konnte, wollte diese 100.000 Winterjacken annehmen. Wir haben irgendwann gesagt, ja, wir sind so bekloppt, wir kriegen die verteilt. Und dann war es aber so, dass wir das über Hamburg hinaus verteilen wollten. Und dann kamen die in so 4 oder 5 Seekontainern, kamen diese Winterjacken an. Und mit Unterstützung von Otto, Hermes und anderen haben wir die dann irgendwie so verteilt bekommen. Und ich bin dann mit Kolleginnen da, anderen Engagierten, sind wir so eine Woche mit dem LKW durch Deutschland gefahren und haben das dann an andere Initiativen so unterverteilt von so lokalen Hubs. Also das war echt, das war so eine wilde Reise. So, und dieses zu erleben, dann auch diese, in diese Vernetzung mit anderen Initiativen zu kommen, und sowas wird man ja sonst nie machen. Und das war ziemlich magisch. Ja.
Seit 6 Jahren bist du jetzt bei Viva Con Agua. Das heißt, du hast den Arbeitgeber auch gewechselt. Warum eigentlich?
Ja, ich habe ja zwischendurch, ich war die ganze Zeit ja ehrenamtlich aktiv für Hanseatic Help. Also dann, als es dann die hauptamtlichen Jobs dann gab, die wir geschaffen haben, wurde die sehr schlaue Entscheidung getroffen, und das habe ich auch dann stark gesagt, dafür müssen wir jetzt richtig gute Leute finden, und ich werde aber da nicht hauptamtlich sein können.
Du bist da eher ehrenamtlich geblieben.
Mhm. Ich war dann ehrenamtlich auch noch aktiv, bin inzwischen also punktuell auch im Kontakt, aber bin jetzt gar nicht, habe leider nicht mehr so viel Zeit für Hanseatic Help. Habe dann für einen Bundestagsabgeordneten aus Altona gearbeitet zwischendurch und habe das super gerne auch gemacht, weil da so meine politische Leidenschaft dann zum Tragen kam. Ja, aber ich habe dann die Leute von Viva Con Agua schon länger gekannt, habe dann auch Benny, den Gründer, ganz gut kennengelernt. Der war damals Spieler beim FC St. Pauli 2005. Und die haben damals das erste Mal, als erstes westliches Team, glaube ich so ungefähr, haben die ein Trainingslager auf Kuba gemacht. Und Benny und Co. sind da mit diesem Thema, hier gibt's Schulen und da gibt's kein sauberes Trinkwasser, wie kann das sein? Und sind zurückgekommen und haben gesagt, wir müssen da jetzt mal für diese Schulen Spenden sammeln, dass wir da Trinkwasserspender organisieren können. Und waren dann so erfolgreich, dass daraus dann Viva Con Agua de St. Pauli, also diese Bewegung eben Wasser für alle zu ermöglichen, dann entstanden ist. Und ja, Benny hat damals die Entscheidung getroffen, ich beende meine aktive Fußballlaufbahn mit Anfang, Mitte 20 und kümmere mich jetzt darum, diese Organisation mit Freundinnen und Partnern aufzubauen. Und das hat mich schon immer total, also seitdem ich die kannte, fand ich das so faszinierend, was sie da aufgebaut haben. Und dann habe ich Benny kennengelernt und er hat so über eine Zeit lang immer so ein bisschen so geflaxt, ja, irgendwann kommst du mal zu Viva Con Agua. Und 2018 passte die Konstellation. Mhm. Und das war für mich natürlich, also bis heute ist es ein Traum, weil das Thema finde ich super wichtig und zentral, irgendwie dieser globale Trinkwasserzugang für alle, dass wir das als Grundbedürfnis für alle gewährleisten müssen. Dann die Art und Weise, wie Viva Con Agua das macht, und dass das auch noch in Hamburg sozusagen seinen Heimathafen hat und ich das von Hamburg aus machen darf. Das war so, ja, 6er mit Zusatzzahl oder wie man das
nennt. Genau, und Spiel 77. Und es ist ja nicht so nur so, dass ihr irgendwie so Spenden sammelt, sondern ihr vertreibt ja selbst auch Mineralwasser, laut und leise.
Genau, ja, das war so 2005 ist ja Viva Con Agua gestartet. Mhm. Früh kam dann die Idee auf, ey, wie wäre das denn, wenn wir, also neben den Spendeneinnahmen, die wir sammeln, dann auch so Einnahmen aus Social-Business-Produkten haben könnten. Und dann war die Idee, naja, wir sind eine Wasserorganisation, warum nicht ein Mineralwasser? Dann wurde dafür eine eigene Gesellschaft dann auch ausgegründet, unsere Wasser GmbH. Und 2010 ging das los, dass dann in Verbindung mit einem Husumer Mineralbrunnen wir dieses Wasser abfüllen und vertreiben konnten. Und das in immer mehr, also erst natürlich in Hamburg, in immer mehr Bars, Kneipen, Restaurants, Hotels dann auch kam und dann zunehmend auch über Hamburg hinaus bekannt geworden ist.
Es gibt neuerdings auch ein Hotel, Villa Viva, da im Münzviertel. Ja. Da war jetzt neu zu lesen, das läuft jetzt noch nicht so.
Nee, ist ausbaufähig, kann man sagen. also tatsächlich würde ich sagen, wir haben, dass wir das Projekt realisiert haben, dass wir es gebaut haben, dass das eröffnet hat, das ist schon an sich eine verrückte Geschichte.
Sag mal, was ist das für ein Haus? Das ist ja kein 0815 Hotel, sondern das ist ja auch eins mit Haltung. So, ne?
Genau. Also ich glaube, es gibt so zwei Sachen, zwei Komponenten. Es ist das einerseits für uns so als Slogan, das Haus, das Brunnen baut. Also es geht schon darum, dass mit diesem Haus wir ermöglichen wollen, dass wir am Ende darüber auch Wasserprojekte finanzieren. Es ist aber auch so ein Community Hub, so ein Place of Togetherness, also so ein Ort, wo verschiedenste Leute, Menschen zusammenkommen. Und es hat eben die Ebene, dass es ein Hotelbetrieb ist, also es hat Gasthausbetrieb, auch mit Zimmern in allen Preis-Leistungs-Verhältnissen so. Also von der kleinen Schlafkoje bis zur dicke Hose-Suite, ja. Es ist ein Konferenzbereich da, dass wenn Firmen da ihre Konferenzen, Workshops machen wollen. Im Erdgeschoss ist ein Restaurant. Oben gibt es eine total nette Rooftop-Bar, also wo man dann auch abends nochmal einen Drink nehmen kann. Also so ein Ort, wo man zusammenkommen kann, arbeiten kann, was trinken kann, was essen kann.
Aber die Touristen sind doch da. Woran hakt klappt es denn?
Ja, das ist tatsächlich auch, also wir haben eigentlich auch eine ganz gute Auslastungsquote. Das heißt, das ist so das, ne, wie viele Räume in welchem Durchschnitt so belegt sind. Das klappt ganz gut. Es ist, glaube ich, insgesamt, wie ich gelernt habe, in der Hotellerie teilweise so ein bisschen schwierig durch die so Effekte von Inflation, dass halt so Businessreisende, wirtschaftlich Reisende ein bisschen weniger sind, dass auch ein paar Touristinnen vielleicht dann teilweise weniger da sind. Das heißt, das merken auch andere Hotels in Hamburg. Das war so, dass wir mit einem total tollen Restaurantkonzept am Anfang gestartet sind, was aber einfach nicht funktioniert hat an dem Standort und für die Kundschaft. Und das ist am Ende einfach so, dass wir ein sehr ambitioniertes Projekt hingekriegt haben, aufzubauen und es zu öffnen. Und die Leute sind auch super happy, die da übernachten und essen und trinken. Aber es geht wirtschaftlich noch nicht rund auf, weil die Einnahmen im Verhältnis zu den Kosten passen noch nicht. Und da müssen wir jetzt weiter nacharbeiten. Da sind wir jetzt dran mit unseren ganzen Partnern, die das ermöglicht haben und auch potenziell neuen Partnern und Bank und allen Akteuren zu gucken, wie kriegen wir das so stabilisiert, dass wir am Ende unser Ziel, dass das dann wirklich Brunnen baut, auch bestmöglich umsetzen können.
Warst du noch mal bei den Brunnen, die gebaut wurden? Also bist du da auch mal unterwegs?
Ja, ich hatte schon das Glück, das war dann noch vor Covid 2019, da war ich relativ frisch dabei, da konnte ich Projekte in Indien besuchen, was unglaublich faszinierend auf allen Ebenen war. Also Indien als Land ist einfach mind-blowing, also wirklich, wirklich besonders und tolle Projekte, die ich sehen durfte. Und jetzt in den letzten Jahren konnte ich dann auch mal nach Südafrika und vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren regelmäßiger nach Uganda, also das ist östliches Afrika am Viktoriasee, wo wir auch so einen Schwerpunkt haben, dann auch mal reisen. Und die Projekte, das sind dann ja Wasserprojekte, zum Teil auch Sanitärprojekte, also dass Kloanlagen in Schulen zum Beispiel instand gesetzt werden. Hygieneprojekte, wo es darum geht, Trainings für Schülerinnen zu machen, dass so wie wasche ich meine Hände, was bedeutet vor allen Dingen auch für junge Mädchen, Frauen Menstruationshygiene, also das ist immer dieser Vielklang aus Wasser, Sanitär, Hygiene, aber für uns mit einem starken Fokus auf.
Ja, für uns hier ist es total selbstverständlich, man macht sich das ja gar nicht klar. Neulich ist bei mir mal Wasser ausgefallen für eine halbe Stunde. Ich dachte, was war hier? Und genau so ist das ja. Arndt, vor 3 Jahren, da hatte Jan Böhmermann sich Viva Con Agua vorgenommen in der Sendung und gesagt, Mineralwasser hat uns die Strukturen bei euch kritisiert. Das kam, glaube ich, aus heiterem Himmel, oder? Da war Alarm.
Ja, also es kam nicht ganz aus heiterem Himmel. Es war ja so, dass er schon einige Monate, bevor er uns dann auch mal, übrigens, die Sendung war eigentlich total toll, weil er hat da sehr toll über die Herausforderung zum Thema Wasser richtig gute, also Erklärstücke geliefert, die also unser Thema eigentlich voll toll transportiert haben. Wir fanden es ein bisschen schade, dass er uns so 3 Minuten mal so aber das war so ein bisschen absehbar, weil er hatte ja ein paar Monate vorher einen Finn Kliemann, einen sehr engen Freund und Partner von uns zur damaligen Zeit, für die Themen rund um Maskendeals, die Finn gemacht hatte, die auch wirklich nicht in Ordnung waren, ziemlich auseinandergenommen. Und da hatte er uns schon so ein bisschen geflaggt. Da hatte er dann so mal zum Ende auch eine Flasche Viva con Agua getrunken. Und da wussten wir, das ist kein Zufall. So. Insofern waren wir so ein bisschen innerlich vorbereitet, dass da vielleicht irgendwann auch was kommen könnte. Aber damals war es echt nicht schön. Das war wirklich so ein Gefühl von, also man hat ja auch so einen Moment so, oh Gott, und wenn die jetzt gucken, man hat ja erstmal einen Moment auch, was finden die denn dann vielleicht? So, ne? Also gibt es irgendwas, wo wir gepennt haben? Gibt es irgendwas, was man uns dann auch vorwerfen kann?
Aber euer Gewissen war rein.
Ja, also wir hatten dann natürlich, wo wir nochmal uns alle angeguckt haben, so, warte mal, so hast du und so, also so einen Moment gibt es dann wirklich so, ne? Gibt es irgendwas, was jetzt uns auf die Füße fallen könnte? Dachten wir eigentlich, nee. Also neben dem manchmal, dass auch wir manchmal schusselig vielleicht sind und dass wir auch als Organisation uns entwickeln und ja, wir kommen ja auch aus einem sehr aktivistischen Modus oft, dachten wir, okay, hoffentlich ist da jetzt nichts Wildes dabei, aber dann dachten wir so, nachdem wir auch wirklich gründlich nochmal geguckt haben und überlegt haben, dachten wir, okay, das sollte nicht zu schlimm werden. Und am Ende war es auch so, die Punkte, die er gebracht hat, zum Teil waren sie nachvollziehbar, zum Teil hatten wir auch das Gefühl, ey, jetzt machst du auch aus einer Mücke einen Elefanten. Und so war dann die Resonanz auch von den meisten hinterher, dass sie eher gefragt haben, was hat der denn für ein Problem mit euch? Warum mag der euch denn nicht? Das haben wir jetzt nicht so richtig verstanden. Also, aber es war schon eine Phase, die uns ja, unter einen hohen emotionalen und tatsächlichen Druck gesetzt hat. Und es hat natürlich auch ein paar Partnerschaften belastet, weil es ist nachvollziehbar, es gibt auch viele Leute, die sagen, also wenn Jan Böhmermann euch richtig anzählt mit dem Magazin Royal, dann ist das, dann halten wir auch lieber erstmal ein bisschen Abstand, weil wir möchten nicht da so reingezogen werden.
Ja, das hat ja auch immer so ganz schnell in Zeiten von Leute, Social Media und so, Erregungspotenzial. Man ist ja schneller, als man gucken kann auf so, in so einem Shitstorm dann. So.
Ja, und das ist, ja, es ist schon, also die Dynamisierung ist schon krass, ja, da, ne? Also ich meine, ja, vorher war es besonders heftig, auch bei Finn Kliman damals, also wie da das, dieser Sturm der Entrüstung losgebrochen ist, also zu den Vorwürfen zum Teil berechtigt, aber in dem Ausmaß wirklich krass so.
Ist aber eine Frage, wie man damit umgeht. Ich erinnere das noch ziemlich gut, dass er auch nicht gut damit umgegangen ist. In so einer Salami-Taktik und so, ganz schwierig. Das ist immer so, wenn man so mit hohem ideellen Wumms sozusagen in ein Thema reingeht. Klar. Und man hat dann auch, und das kann ja umschlagen, auch schnell in so eine Selbstgerechtigkeit in irgendwie. Und dann hat man eine Fallhöhe.
Und das finde, genau, das ist ein gutes Wort. Also ich, das finde ich auch, das ist auch fair, dass es da eine Fallhöhe, die dann zum Teil höher ist, gibt. Also wenn man einen gewissen ethisch-moralischen Anspruch vertritt und für gewisse Werte eintritt, dann sollte man sich daran auch im Zweifelsfall nochmal mehr messen lassen. Das finde ich auch in Ordnung. Das fand ich auch damals, habe ich auch immer so intern vertreten, so ey, dass er erstmal sich kritisch mit uns auseinandersetzt, ist ja total richtig. Mhm. Und ich würde auch, und es gab, ein Jahr danach, habe ich mit Benny, also unserem Gründer, saßen wir mal zusammen und so spontan so, ey, das ist jetzt gerade so ein Jahr her, wenn du es dir jetzt wünschen könntest, ob es hätte passieren sollen oder nicht passieren sollen, was wäre dir lieber? Und wir waren uns einig, nein, es ist okay, dass es passiert ist, weil es hat uns auch geholfen, bei so ein paar Sachen auch wirklich einfach nochmal genauer.
Was habt ihr denn anders gemacht? Also es war ja so ein Stresstest sozusagen.
Ja, ja. Also wir haben tatsächlich so ein paar Sachen dann, also wir haben Compliance-System, das war uns damals, wir hatten das Wort schon mal gehört, aber so, ne, dieses so, was sind gute Regeln für eine Organisation im Innern, dass man rechtskonform, aber auch nach ethischen Prinzipien konform handelt. Da haben wir angefangen mit Unterstützung von außen und intensivsten internen Prozessen und Dialogen und so ein Compliance-System zu entwickeln, sowas wie ein Code of Conduct, also sozusagen so ein Regeln des guten Verhaltens, dafür intern auch in Workshops zu sensibilisieren. Und ich glaube, das hätten wir nicht angefangen zu etablieren oder nicht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn nicht das so massiv als Herausforderung gewesen wäre. Und das hilft uns jetzt total, weil es gibt uns einfach intern bessere Prozesse zu sensibilisieren dafür, ey, was sind Grenzüberschreitungen, die einem manchmal im Alltag so mit Interessenskonflikten, die einem gar nicht so klar sind, aber wofür wir einfach jetzt aktiv sensibilisieren können.
Du bist engagiert bei den Social Entrepreneurs in Hamburg und das sind also so Geschäftsleute, oder soll man sagen, die auch ein soziales Gewissen haben, die also nicht nur, wo es nicht nur um die Gewinnmaximierung geht, sondern sozusagen, die eine Verantwortung spüren für die Gesellschaft. Wir hatten hier neulich auch bei Viel Hamburg Mirko Wolf Wiegert von Fritz Cola. Ja. Der macht auch was mit Getränken, auch was mit Haltung und der war, hat er erzählt, Pfadfinder. Ah. Und hatte deshalb die Haltung, die Welt immer ein bisschen Stück besser machen, immer ein bisschen besser oder zumindest genauso hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Ja. Woher kommt da ein Antrieb?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ganz prägend für mich ist, glaube ich, früh sehr stark so ein bisschen das, die Haltung und die Art, wie sie so ihr Leben geführt hat, meiner Mutter. Mhm. Also meine Mutter war eine ganz prägende Person. Also das war mir früher nicht lange nicht so klar, aber so im Nachhinein, so also über die Jahre, als sie dann erwachsen wurde, die hatte immer ein total ausgeprägtes, gutes Gerechtigkeitsempfinden, hat sich immer sehr für andere Menschen eingesetzt. Was ich auch im Nachhinein immer, das mich bis heute noch viel mehr beeindruckt, dass sie Sachen dann auch einfach gemacht hat und das nicht so an die große Glocke gehängt hat, wenn sie wirklich auch in der Nachbarschaft oder im Nachbardorf Leuten ganz pragmatisch geholfen hat. Und das ist da, glaube ich, sehr, und dann auch meine Geschwister waren, glaube ich, sehr früh sehr, also ich bin der Jüngste von vieren, deswegen kriegt man ja manchmal so eher die Prägung dann von den Älteren, aber auch sehr auf Ausgleich, Gerechtigkeit bedacht. Und das hat mich total früh geprägt, so diese familiären Werte, wo ich sagen würde, bin ich ganz dankbar, dass ich da ganz gut eingenordet wurde.
Was machen denn deine Geschwister? Machen die auch so was Ähnliches?
Das ist ganz unterschiedlich. Meine älteste Schwester, die ist gelernte Grundschullehrerin. Also coacht jetzt sehr viel, aber sozusagen individuell bei verschiedensten Herausforderungen. Meine zweite Schwester, Frauke, die ist Physiotherapeutin. Und mein Bruder, der ist Jannis, der hat dann irgendwann eine Erzieherausbildung gemacht, das dann auch studiert und ist jetzt an der Hochschule in der Lehre und Forschung zu Kindheitspädagogik.
Aha, also
alles so ein bisschen sozial gelandet irgendwie.
Und gibt's bei denen, sorgst du dafür, dass es bei denen auch wirklich immer Viva con Agua zu trinken gibt? Oder ist es
Da bin ich nicht so.
Nicht so. Nee.
Also, okay. Das ist also zum Teil sind sie von sich aus darauf bedacht, wenn sie es denn da, wo sie wohnen, dann auch bekommen.
Ernst, komm zu Besuch, schnell den Kasten.
Nein, und es ist ja bei uns auch, und das ist ja bei Viva Con Agua eine Haltung, und das ist auch bei uns in der Familie glücklicherweise ausgeprägt, ist, Viva Con Agua Mineralwasser ist ja der beste Plan B zu einem Plan A Leitungswasser.
Leitungswasser, ihr macht ja Werbung für Leitungswasser.
Ja, und das findet natürlich auch dann nicht jeder Mineralbrunnen findet das gut, dass man ja als Wasseranbieter jetzt auch für Leitungswasser wirbt, aber am Ende, wir haben das große Glück, wir sind in einem der wenigen Länder, wo es sauberes und sehr genießbares, weil nicht zu sehr verchlortes Trinkwasser gibt. Und es ist ein Luxus, den wir feiern müssen. Und deswegen ist es ökologischer, es ist nachhaltiger. Bloß für uns ist trotzdem das Mineralwasser, es gibt Momente, da ist kein Leitungswasser verfügbar. Da ist Viva Con Agua cool. Das ist das Richtige aus unserer Perspektive. Und es unterstützt eben auch unsere Projekte. Und deswegen hat es eine Legitimität, dass es das gibt.
Die Welt erhalten, das ist dein Thema. Wenn man die Nachrichten anschaut, würde man unserer Zivilisation ja eher ein überschaubares Mindesthaltbarkeitsdatum auftackern. Und darum geht es auch in einem anderen Podcast in der ARD-Audiothek, die vielleicht letzten Tage der Menschheit. So heißt das Ding, ein Podcast in 6 Teilen über unsere Chancen, das nächste Jahrhundert zu überstehen. Also wie besorgniserregend sind die Bedrohungen durch Pandemien, Nuklearwaffen, Klimawandel oder künstliche Intelligenz? Und der Autor Janis Funk ist vor einem Jahr Vater geworden und das hat ihn nochmal ganz neu zum Nachdenken gebracht. Das ist unser Podcast-Tipp, die vielleicht letzten Tage der Menschheit in der ARD-Audiothek. Kennst du diese Angst vor der Apokalypse auch? Oder sagst du dir wie ein Mantra tatsächlich immer, wir schaffen das? Luther hat ja gesagt, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.
Das ist eigentlich ein schönes Zitat, ja. Also ich bin eher so der Typ, das passt hier gerade, so halb volles Glas. Also
halb volles Glas vor dir.
Ich habe ein halb volles Glas vor mir, genau. Das ist eher so meine Grundhaltung, wobei ich kenne das jetzt gerade, seitdem ich Vater geworden bin mit 2 kleinen Töchtern. Also es gibt verschiedene Ebenen, die ich da natürlich beunruhigend finde. Wenn ich so überlege, toi toi toi, dass sie sehr alt werden, dann haben sie so vielleicht noch jetzt die nächsten 80 Jahre gut vor sich. Wir erleben das Jahr 2100 und wie die Welt dann aussieht, ökologisch, was der Klimawandel mit der Welt macht, was auch die Polarisierung, autoritäre Regime, die wieder Land gewinnen, innergesellschaftliche Spaltung. Ne? Also ich hätte vor 10 Jahren nicht gedacht, dass unsere Demokratie mal so zur Debatte steht, wie es gerade tut. Und das macht mir schon auch, also es macht mir keine schlaflosen Nächte, aber wenn ich morgens aufwache, habe ich schon manchmal da ein flaues Gefühl, das ist so.
Du hast ja gesagt, du warst mal wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem SPD-Bundestagsabgeordneten.
Ja.
Und kann man mit Politik nicht viel mehr verändern als mit Viva Con Agua? Also wäre das nicht für dich auch eine Option gewesen, in die Politik zu gehen?
Ja, also es ist, also ich fand das, also ja, also ich bin ja auch da nach wie vor, also stehe da sehr zu politischen Positionen und finde das auch nach wie vor, ich bin super dankbar für jeden, der oder jede, die in Politik gehen und sich auch ganz schön viel um die Ohren hauen lassen, ehrlicherweise. Ich habe auch damals für mich echt das mal abgewogen, wäre das was für mich? Und ein entscheidender Aspekt war für mich auch damals zu sagen, oh, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt wirklich zum Beispiel mal auf so ein Mandat bewerben sollen würde, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ich hart genug dafür bin, das auszuhalten, was dann auch der Widerstand ist. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich jetzt ein Problem, dass das viele, die eigentlich toll wären in Politik, dazu zähle ich nicht notwendigerweise mich, aber es gibt viele andere, die toll wären.
Kevin Kühner zum Beispiel, der hat doch gesagt,
das ist hoch bedauerlich, ja.
Der geht weg. Mit dem wirst du ab und zu mal verwechselt.
Ja, habe ich mal. Ich hatte mal einen lustigen Moment, dass ich Sandra Maischberger begegnet sind und sie als gute Journalistin gleich schlagfertig begrüßte mich mit: Mensch, Sie erinnern mich an Kevin Kühnert. Und das war so, ich war natürlich erstmal so ein bisschen entwaffnet, weil das so das Entree des Gesprächs war, aber fand ich lustig, ja.
Aber das schon, der sich ja zurückgezogen hat, weil der Druck nicht, weil er weich wäre, sondern weil der Druck so krass ist und weil das, ja. Weil Menschen sich gegenüber Politikern andere Dinge herausnehmen.
Das ist so eine Dynamik aus der Art, wie sich Medien und Kommunikation, gerade soziale Medien, entwickelt haben. Also jeder kann ja jederzeit, also zu jeder Tages- und Nachtzeit alles, was er denkt oder sie denkt, jedem Menschen auf diesem Planeten an den Kopf schmeißen. Und das hat natürlich so eine Schwelle enorm gesenkt, alles rauszulassen. Und weil das dann auch so eine Eigendynamik entwickelt, dass das ja sehr intensiv gepflegt wird inzwischen, ist das einfach schmerzfrei, wie Leute angegriffen werden. Und das ist.
Das muss man halt wollen. Und das ist ja eigentlich.
Und ja, das muss man aushalten können. Also man muss entweder ganz stumpf sein oder so narzisstisch sehr von sich selbst überzeugt, dass das alles abprallt, oder Ja, oder man hat irgendwie gutes, dickes Fell und ein gutes System von Menschen um sich rum, die einen da sehr gut abfangen und abschirmen, ne? Aber ich verstehe, warum Leute, da gibt es ja eine Reihe von Leuten, die sich jetzt auch dazu offensichtlich auch wegen des hohen, sehr gewaltvollen verbalen Drucks entscheiden, ey, das tue ich mir nicht mehr und auch meiner Familie vor allen Dingen nicht mehr an. Kann ich komplett verstehen. Und es ist tragisch.
Du engagierst dich jetzt in Hamburg, also du kommst aus einem Ort, bei einem Ort, bei einem Ort, bei von Lea und warst in Kiel und jetzt in Hamburg. Ist Hamburg ein gutes Pflaster für Engagement?
Ja, absolut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Hamburg auch da eine gewisse Verantwortung hat, eher Leuchtturm dafür zu sein, wie Herausforderungen gelöst werden, weil Hamburg hat eigentlich alle Zutaten. Hamburg hat eine immer noch relativ gute, stabile, pragmatische Wirtschaft, eine, wie ich finde, nach wie vor stabil, ordentlich funktionierende Verwaltung und Politik, die ja in Hamburg offensichtlich viel weniger konfrontativ und spaltend unterwegs ist, wie in vielen anderen Orten inzwischen. Wir haben eine sehr große, engagierte Zivilgesellschaft. Die sind die Hauptstadt der Stiftungen. Wir haben inzwischen über 1500 Stiftungen, was viel philanthropisches Kapital ist. Wir haben auch wissenschaftlich total ja in den letzten Jahren wirklich uns gut entwickelt mit Uni, mit Exzellenzclustern und so weiter. Also ich denke immer so, ey, wenn Hamburg das nicht gut hinkriegt, wo und wer soll es denn sonst gut hinkriegen?
Mhm. Aber wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht. Was wäre das Erste, was wäre deine erste Amtshandlung? Was würdest du in dieser Stadt ändern? Also was stört dich?
Also was mich stört, ist auch so ein bisschen aus der Erfahrung so der letzten 10 Jahre, dass ich manchmal denke, warum ist Hamburg eigentlich 5 nach 12 so richtig gut darin, voll zusammenzustehen und Sachen richtig pragmatisch und schnell zu lösen? Manchmal würde ich mir wünschen, dass wir so ein paar offensichtliche Herausforderungen schneller, konstruktiver gemeinsam noch angehen. Also ich glaube, da sind Potenziale in so Bereichen wie, also wenn man so gewisse Bildungsthemen zum Beispiel sieht, also so, also wie viel Menschen verlassen die Schule ohne einen Berufsabschluss oder dann finden den Übergang in eine berufliche Qualifizierung, um in Zeiten des krassen Fachkräftemangels, der auf uns zurollt, wirklich dann auch qualifiziert dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, wo ich manchmal denke, ey, können wir das nicht noch besser hinkriegen? So, das sind so, da denke ich so manchmal Sachen, es gibt so grundlegende Herausforderungen, also auch so Armutsthemen, Kinderarmut, das ist ja auch in Hamburg ein Thema, jetzt denke ich so, ey, das müsste in Hamburg anders zu lösen sein.
Es gibt ja von Kirsten Beuer dieses, jedes Kind soll lesen lernen, weil jedes fünfte Kind nicht richtig lesen. Also ist ja schon, also mehr Prophylaxe, so ein bisschen.
Ja, also weil ich glaube, also wenn, ist ja so, wenn so ein Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist der Aufwand viel größer, dann sozusagen, wie sagt man, kurativ hinterher zu versuchen, das Thema zu lösen. Also präventiv ist es immer günstiger und einfacher, denke ich, als hinterher. Und ich glaube, da könnte auch Hamburg noch besser werden. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass da die richtigen Allianzen sich aus allen Sektoren, also aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik, zu diesen großen Herausforderungen manchmal besser für die richtigen Missionen für Hamburg zusammenschließen.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Also für mich ist es wirklich, und es ist total naheliegend und banal, aber für mich ist wirklich so Landungsbrücken, so Jan-Fedder-Promenade dazustehen und so einmal um mich rumzugucken. Und dann irgendwie ist da irgendjemand, der so Hafenrundfahrt, nächste Stunde, so. Das ist für mich, also, das kann ich auch, da kann ich auch jeden Tag einmal für 10 Minuten stehen und das mir geben. Das würde ich jeden Tag wieder feiern.
Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Ich finde ehrlicherweise so im Hamburger Osten, im Hamburger Norden gibt es so Ecken, die ich noch nicht so, so Parks, so dann nach oben raus oder so, oder Alsterlauf, das kenne ich zum Teil. Also da gibt es schon noch Ecken, die ich gar nicht so bisher erkundet habe, die jetzt aber vielleicht auch in den nächsten Jahren mit Kids und so jetzt dann nochmal mehr auf der Agenda sind. Da gibt es definitiv einige Sachen. Ansonsten, auch weiß ich nicht, hast du einen Tipp?
Gab's also mal was? Ja, für mich war wirklich so eine Hamburg-Überraschung wirklich tatsächlich, das klingt jetzt so wie so eine Randschmeiße, aber es war Wilhelmsburg. Also diese wirklich der Facettenreichtum von Wilhelmsburg, das zu erleben mit dieser Radtour einmal rundherum. Und man hat bei, wenn ich zuerst an Wilhelmsburg denke, dann denke ich zuerst an das dicht besiedelte Multikulti-Zentrum. Aber dass da so viel mehr drin ist und diese riesige Insel, schon diese Geschichte, die da drin drin steckt. Die Deichgeschichte, die Schafgeschichte, die Hafengeschichte. Und wenn man dann in Neuhof, unten dem ehemaligen aufgegebenen Stadtteil, ja, unter der Kühlbrandbrücke, was das, ein untergegangener Stadtteil. Ja. Also das ist ja auch alles Teil sozusagen dieses Wilhelmsburger Kosmos im weitesten Sinne. Das ist schon irre. Und da ist auch der schönste Ort, finde ich, der Haddack-Anlieger Neuhof, weil da sieht man alles. Da sieht man links Altenwerder, da sieht man den Stau vom Elbtunnel, man sieht die Christianskirche, man hat alles auf einen Blick. Also so dieses Wilhelmsburg-Feeling finde ich jetzt für mich schon, das habe ich ja schon gemacht, also
Aber es war eine Entdeckung.
Das war eine Entdeckung, ja, das war schon.
Also ich habe, die Vier- und Marschlande, bin ich auch mal schon mal so ein bisschen durch, aber das ist nochmal, was ich auch nochmal mehr erkunden würde.
Crazy, da gab es ja mal so eine Marschbahn, die aufgegeben wurde. Das ist ein Fahrradweg jetzt. Und ja, es ist ein Fahrradweg und da gibt es auch ein Café in einer im ehemaligen Bahnhof und das ist ganz toll, das geht also ganz straight mit Gegenwind, schwierig, aber das ist ein ganz toller Ort und unterschätzt. Alle fahren immer ins alte Land, aber die Vier- und Marschlande mit Ochsenwerder und so, mit diesen alten, wie heißen denn diese Dinger, diese Löcher, wo das Wasser drin ist, die, das sind ja Zeugnisse, wie heißen die denn noch?
Also die Brax?
Ja, Brax, genau. Ja. Guck mal, du kennst dich auch.
Brax. Genau.
Ja. Und das sind ja nicht, das sieht so pittoresk aus, das sind ja Zeugnisse von Deichbrüchen und alten Sturmfluten und so. Das ist also mega, also was man da an der Landschaft ablesen kann. Schon echt.
Fischbeker Heide finde ich auch mega.
Ja, da war ich noch gerade.
Wenn ich jetzt von Wilhelmsburg aus, also das ist durch dieses über die Elbe rüberziehen, dann orientiert man sich plötzlich mal mehr nach Süden. Und Fischbeker Heide ist der Knaller. Also das ist, da denkst du plötzlich, du bist gar nicht mehr in Hamburg, du bist mitten in der Lüneburger Heide. Das ist so eine tolle Landschaft. Also wenn man so einen halben Tag mal spazieren gehen möchte und wer da noch nicht in der Fischbeker Heide war, Knaller.
Vielen Dank, Arndt Boekhoff. Ja, und dieses Gespräch und alle anderen zum Nachhören mit Wolf Biermann, mit Heike Dine Körting, mit Heidrun von Gössel, Rolf Zukowski und Mike Krüger und, gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dann, tschüss.